Willkommen im Future Leaders Podcast, dem Podcast für junge Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Ich bin Mona Fries, euer Host, und möchte gemeinsam mit euch die Führung der Zukunft gestalten. In der heutigen Folge spreche ich mit einer SNOP-Managerin, die ich während unserer gemeinsamen Zeit in der Female Leadership Academy kennengelernt habe. Für alle, denen das nicht sagt, SNOP bedeutet ausgeschrieben Sales and Operations Planning und ist eine zentrale Stelle innerhalb eines Unternehmens, die einerseits horizontal Prozesse und Teams verbindet und andererseits vertikal Finanz-, Umsatz- und Bedarfspläne mit Beschaffungs- und Produktionsplänen abstimmt. Sie hat sich sehr bewusst für ihre erste Führungsposition entschieden und ist den Schritt aktiv von sich ausgegangen. Inzwischen hat sie die Branche gewechselt und sie erzählt von den unterschiedlichen Herausforderungen der beiden Jobs. Wir sprechen über Micromanagement, Vertrauen und externen Support, was sie sich früher gewünscht hätte und was sie sich für ihre Zukunft wünscht. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass es klappt heute. Freut mich, schön, dass du da bist. Willkommen, willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne da.
Zu Beginn wollen wir vielleicht einfach mal kurz, dass du ein bisschen erzählst, wie du generell, in welcher Branche du unterwegs bist, wie du da hingekommen bist und ja, einfach so ein bisschen Background.
Einfach so ein bisschen Background. Ja, sehr gerne. Also mein Background an sich ist Kauffrau und Betriebswirtin. Ich habe ein duales Studium gemacht, war dann eigentlich immer sehr Supply Chain-lastig unterwegs. 5 Jahre in einem Chemieunternehmen in der Supply Chain als SNOP-Manager. Dann war ich 2,5 Jahre in der Pharmabranche. Dann war ich nochmal knapp 1,5 Jahre in der Chemiebranche. Und jetzt bin ich seit einem guten Jahr in der Textilbranche. Was ganz anderes, muss ich sagen. Habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass das eine ganz andere Art von Industrie ist als alles, was ich vorher so kannte. Bin jetzt auch wieder SNOP-Manager und habe eigentlich immer gedacht, ja, ich bin Planer und was ich plane, ist mir doch egal. Aber das, da wurde ich eines Besseren belehrt seit einem guten Jahr, dass das nicht ganz so egal ist. Ja, das ist so mein Hintergrund grob zusammengefasst.
Spannend, dass du sagst, das ist dir nicht ganz so egal. Gut oder schlecht, nicht ganz so egal?
Gut. Also meine Lernkurve ist seit einem Jahr extrem hoch. Mhm. Ich lerne noch mal so viel neu dazu. Die Planungsart in der Textilbranche ist einfach eine ganz andere. In der Textilbranche denkt man in Saisons. Und wir in meiner Firma denken schon in nur wenig Saisons. Wir haben nur 2 pro Jahr, Frühjahr, Sommer und Herbst, Winter. Andere Firmen, die so Fast-Fashion-Industrie der angehören, die haben tatsächlich pro Monat eine neue Kollektion. Also die haben 12 Kollektionen oder manchmal noch mehr pro Jahr. Das kann ich mir noch schwieriger vorstellen. Und vorher war halt so dieses eher Planen von diesem Monat geplant, dann den nächsten Monat geplant. Vielleicht hat man eine 3-Monats-Planung gemacht. In der Pharmabranche sind die Lieferzeiten ziemlich lang. Da hat man dann mal ein halbes oder ein Dreivierteljahr oder noch länger in die Zukunft geschaut. Aber da gab es nicht diese Saisons, wie ich es jetzt habe. Und das ist schon nochmal was ganz anderes, weil jede Saison so ein bisschen abgeschlossen ist, aber auch in die nächste übergreift oder aus der vorherigen aufgreift. Und das erstmal zu verstehen, ist ganz interessant. Ich habe Anfang letzten Jahres, als ich bei der Firma angefangen habe, mit einem externen Berater zusammengearbeitet und der sagte zu mir, ja, du musst 3 Saisons durchlebt haben, bevor du richtig drin bist. Und mein erster Gedanke war, so ein Quatsch, soll ich jetzt 1,5 Jahre brauchen, bis ich in den Job drin bin? Aber ich habe das schon mal gehabt in der Pharmabranche, dass man mir damals gesagt hat, du brauchst ein Jahr, bis du drin bist. Und da habe ich damals festgestellt, das stimmte. Und jetzt, ich habe jetzt 2 Saisons mitgemacht. Ich starte jetzt in die dritte. Und ja, ich denke auch, also man braucht tatsächlich 2 bis 3 Saisons, bis man richtig drin ist. Und das ist krass. Das ist richtig krass. Also da nochmal so viel Neues zu lernen, finde ich sehr, sehr spannend.
Sehr cool. Ja, wo bist du denn dann, also wenn wir das jetzt mal auf Führung beziehen, wann bist du denn dann in die Führung gegangen? Weil ich meine, wir kennen uns schon eine Weile und du hast jetzt schon ein paar Führungspositionen gemacht. Deswegen, das ist ja gerade nicht deine erste in der Textilbranche. Also die erste in der Textilbranche, aber nicht deine erste Führungsrolle in dem Sinne. Wie bist du dazu gekommen?
Das ist richtig, das ist jetzt meine Führungsposition, das ist meine zweite Führungsposition. Position, mein letzter Job war dementsprechend meine erste Führungsposition. Dazu gekommen bin ich dass ich vor 3 Jahren müsste das gewesen sein, Anfang 21, habe ich, warum auch immer, mir das erste Mal in meinem Leben Ziele gesetzt. Ich habe damals, glaube ich, einen Podcast gehört und da hieß es, ah, setz dir doch mal so Ziele. Und Ziele dürfen ruhig unrealistisch sein, in Anführungszeichen. Also jetzt nicht, ich will morgen zum Mond fliegen, aber schon erstmal so, dass ich das Ziel heute nicht erreichen könnte. Und da habe ich damals gedacht, ah, ich will Führungskraft werden. Und dann habe ich überlegt, warum will ich das und wie komme ich dahin? Und habe dann damals das Female Leadership-Programm gemacht, aus dem heraus wir uns ja auch kennen. Und habe dann in diesem Programm festgestellt, ja, ich möchte das tatsächlich und ich möchte das ausprobieren. Wenn ich dann merke, es ist nichts für mich, kann ich ja immer noch wieder in einen normalen Job zurückgehen oder in eine Nicht-Führungsposition. Und habe dann nach dem Programm aktiv nach einer Führungsposition gesucht und habe dann eben meinen letzten Job auch gefunden. Und habe in dem dann festgestellt, ja, ich möchte das machen. Ich möchte, zumindest Stand jetzt, ob ich das in 10 Jahren noch so sehe, schauen wir mal, aber Stand jetzt möchte ich Führungskraft sein. Und dann war da leider die Kultur so furchtbar, dass als sich ein Headhunter im Sommer 22 bei mir meldete, ich dann gesagt habe, okay, alles klar, ich nehme das Angebot an. Und so bin ich dann jetzt in meine zweite Führungsposition gekommen. Ich wollte das aber bewusst. Wollte bewusst Führungskraft bleiben, weil der Job hieß S&OP-Manager und ich war schon mal S&OP-Manager und damals war das ohne Führungsverantwortung. Und als es jetzt hieß S&OP-Manager mit Führung von einem Team, habe ich explizit nachgefragt, ob es wirklich fachlich und personelle Führung ist, richtig. Da hieß es ja, das ist es und das ist es auch. Und deshalb, also es war dann eine bewusste Entscheidung, in der Führung zu bleiben.
Mega spannend, das war mir gar nicht so bewusst, dass du quasi erst die Fortbildung gemacht hast und dann in die Führungsposition gegangen bist.
Ja, es war meine Vorbereitung quasi auf die Führungsposition. Und vor allen Dingen auch, weil ich die Antwort haben wollte für mich, warum will ich das machen? Weil ich eigentlich immer den Eindruck hatte, dass mein Vater möchte, dass ich Karriere mache. Und das ist ein blöder Grund zu sagen, ich möchte Führungskraft werden, weil ich glaube, mein Vater will das. Und so habe ich damals überlegt, wie kann ich diese Frage für mich beantworten? Und deshalb habe ich dann dieses Programm gemacht. Und dann kam ja da viel mehr noch bei rum, diese Werte und dann, ja, all das noch Tools und was weiß ich. Und, aber ja, also für mich war das die Vorbereitung, weil ich nicht unvorbereitet Führungskraft werden wollte, weil ich einfach zu oft gesehen habe, ja, das ist, also Führung fällt nicht vom Himmel. Also die wenigsten sind geborene Führungskräfte, meiner Meinung nach. Und ja, dann finde ich es besser, man bereitet sich darauf vor. War so mein Gedanke.
Ja, finde ich einen mega coolen Gedanken und auch was du gerade schon gesagt hast mit diesem, dein Vater wollte, dass du Karriere machst, aber das hältst du nicht für einen guten Grund. Auch da bist du, glaube ich, vielen schon weit voraus, weil ich glaube, ganz viele beschäftigen sich überhaupt gar nicht damit, warum sie das eigentlich wollen, sondern gehen von was auch immer. Ich meine, manchmal ist es auch so dieses, das gehört sich halt so oder jetzt habe ich schon studiert, dann macht man das halt so oder vielleicht auch eher so unbewusste Sachen, dass man sich gar nicht so dessen bewusst ist, dass jetzt die Eltern vielleicht möchten, dass man Karriere macht oder dass das von einem erwartet wird oder so. Und man geht da einfach rein mit dem Gedanken, dass man das tatsächlich selber will. Dabei kommt es eigentlich gar nicht aus einem selber. Von dem her warst du da schon an dem Punkt, glaube ich, vielen Leuten um Lichtjahre voraus, würde ich fast schon sagen. Und dann auch noch zu sagen, ich will erstmal herausfinden, wieso und ich will nicht unvorbereitet da reingehen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Punkt, wo auch oft unterschätzt wird. Ich weiß nicht, wie ist das in deiner Erfahrung? Kennst du jemanden, der so vorbereitet in eine Führungsrolle gegangen ist wie du?
Ganz so glaube ich nicht. Die einzige Person, die mir tatsächlich einfällt, ist meine Schwägerin. Die ist jetzt gerade in eine Führungsposition befördert worden. Sie wusste zumindest, dass es in ihrer Firma den Weg gibt, dass das gut sein kann, dass sie Führungskraft werden kann. Sie sagte aber auch, also sie kriegt jetzt auch Trainings und Schulungen und Unterstützung und so weiter. Also es ist richtig gut. Sie wird da ziemlich gut begleitet. Sie sagte aber auch selber, dass sie es schon zu ihrem Chef gesagt hat. Die scheinen das vorzubereiten, die setzen sich wahrscheinlich irgendwann zusammen und sagen so, das sind jetzt die Kandidaten, die wollen wir dann demnächst in eine Führungsposition befördern. Und sie sagte, in dem Moment könnte man doch den Kandidaten schon mal Bescheid sagen oder den Personen und schon mal mit Trainings und sowas alles anfangen und nicht erst, wenn sie in der Position sind.
Ja.
Ja, Sie wird schon begleitet und unterstützt, aber auch nicht so richtig vorbereitet.
Ja.
Ja, wo es da schon besser läuft. Aber sie ist tatsächlich die einzige, die ich kenne, so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die wirklich so begleitet wird, zumindest aktiv von der Firma aus, ohne das einfordern zu müssen.
Ja, das kenne ich jetzt tatsächlich so auch fast gar nicht. Und bei dir war es ja auch in dem Sinne, du hast ja für dich privat entschieden, die Female Leadership Academy haben wir ja beide privat gemacht
Ja.
und privat gezahlt. Und das war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja danach auch den Arbeitgeber gewechselt. Das heißt, da, wo du Führungskraft geworden bist, warst du ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
Ja, richtig.
Von dem her ist es ja sehr viel Eigeninitiative. Was ja in dem Sinne gut ist, weil das natürlich für dich spricht, aber ich persönlich bin ja auch immer der Meinung, dass Führungskräfteentwicklung und Fortbildung ist eigentlich Verantwortung der Unternehmen und nicht deine private. Von dem her, ja. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Wie war das dann für dich so am Anfang? Also du hast jetzt quasi diese Ausbildung gemacht, hast dann den Job gewechselt, bist in die andere Firma gegangen, um dann dort Führungskraft zu sein. Wie war da der Einstieg für dich?
Der Einstieg war erstmal spannend, weil ich festgestellt hatte, was mir im Vorstellungsgespräch, was ich nicht wusste, das kriegt man ja so nicht erzählt. Ich habe an meinem ersten Tag festgestellt, mein Team bestand aus 4 Männern, von denen der Jüngste Ende 40 und der Älteste Ende 50 war, also deutlich älter als ich. Alle schon 10 Jahre in der Position, 20 Jahre in der Firma oder so. Also es war eine sehr interessante Grundvoraussetzungen sozusagen, in die ich da reinkam. Rückblickend habe ich immer mal so gedacht, denen war es eigentlich auch egal, ob ich da war oder nicht. Die haben einfach ihren Job gemacht, so wie sie ihn immer machen. Wobei man das Team ein bisschen teilen muss. Also zwei haben dann schon auch irgendwann akzeptiert, dass ich da bin und haben auch immer gesagt, du machst das schon gut und du machst das schon ordentlich und schön, dass du da bist, aber mach mal deinen Management-Kram und wir machen mal unsere operativen Aufgaben, ne? Das war so ein bisschen, also diese ganzen Tools, was wir so gelernt haben in der Female Leadership Academy, wo ich dann, glaube ich, mit auch viel Motivation los bin, auch so Team-Meetings oder Check-ins zu machen und sowas, alles, davon hielten die alles nichts. Das war alles so neumodisches Shishi. Brauchen wir alles nicht, wir kennen unseren Job und lass uns mal in Frieden mit sowas. Das war so ein bisschen ernüchternd und schade, weil ich da so motiviert war und da mich drauf gefreut habe und gedacht habe, cool, jetzt kann ich das hier so machen. Und dann war das so, ja, war das nicht wirklich möglich. Ansonsten war der Einstieg gut, weil ich auch generell eher der Typ bin, der erstmal beobachtet. Das habe ich in jedem Job erstmal gemacht, mir erstmal angeguckt, wie läuft es da so und nicht gleich so reingeprescht von wegen, ich bin jetzt hier der Neue und ich weiß, wie es läuft. Und ihr müsst das jetzt alles so machen, wie ich sage. Und jetzt bin ich auch noch Teamlead und kann hier Ansage machen. Das ist ja auch völliger Blödsinn. Ich bin so mehr dieses mit Beobachten da reingegangen. Und da haben wir ja auch so ein bisschen was gelernt in der Academy oder nicht nur ein bisschen was, sondern einiges. So wie man die Leute beobachtet und wer dann vielleicht was braucht und wie man auf wen zugehen kann. Damit habe ich mich dann am Anfang erstmal beschäftigt. Das war schon interessant. Ja, das war schon spannend, das hat schon Spaß gemacht, mir das anzugucken, wie reagieren die auf welche Situationen und wie reagieren die auf mich. Und das, ja, das war schon sehr interessant, muss ich sagen. Ja. Also im Grunde war es ein cooler erster Führungsjob, auch wenn es ernüchternd war und auch wenn die Kultur da schrecklich war. Aber das Schöne war, dass es fachlich genau mein Ding war. Dadurch, dass es Produktionsplanung war und Chemiebranche, in der ich mich halt eigentlich ganz gut auskenne, der Job an sich war maßgeschneidert auf mich irgendwie. Und dann war halt das Team an sich die Herausforderung. Und daher war es, eigentlich war es, ja, es war ein cooler erster Führungsposten, muss man sagen.
Wie bist du dann damit umgegangen? Also gerade auch mit diesem Thema, das Team war schwierig, die Kultur war schwierig und deine Uhr an, also der Drive, mit dem du da reingekommen bist, war dann erstmal so gedimmt, wenn man das so sagen will.
Ja, also im Endeffekt muss man sagen, am Ende des Tages bin ich damit umgegangen, dass ich gegangen bin. Aber ich habe schon noch einen Moment durchgehalten. So ist ja nicht. Also wie lange war ich denn da? 1 Jahr, 4 Monate, 1 Jahr, 5 Monate, 1 Jahr, 5 Monate, glaube ich, war ich im Endeffekt da Und ich glaube, ich hab im September 21 da angefangen und Anfang 22 habe ich angefangen zu kapieren, was da los ist, dass die Kultur nicht passt, dass die und dass es einen Kulturwechsel bräuchte in der Firma. Und einen Kulturwechsel kriegst du alleine nicht hin, zumindest nicht in der Position als Geschäftsführer vielleicht, wenn das von oben kommt, aber von unten kriegst du einen Kulturwechsel meiner Meinung nach alleine nicht hin. Aber ich habe trotzdem versucht, das Möglichste zu machen, was irgendwie in meiner Macht stand, sozusagen. Also ich habe versucht, mich für mein Team einzusetzen, weil ich das Gefühl hatte, dass gerade mein Team unter dieser schlechten Kultur sehr gelitten hat, weil wir immer verantwortlich gemacht wurden für vieles, gerade was aus Richtung Produktion kam. Da wurden wir sehr verantwortlich für gemacht und das war genau der Grund, weshalb ich auch Führungskraft werden so wollte, dass ich mich für ein Team einsetzen kann. Und da habe ich dann gedacht, okay, jetzt hast du diesen Auftrag und jetzt bist du auch noch in der Firma, wo es schwierig ist, wo es eine Kultur gibt, wo du gegen angehen musst. Also habe ich es auch versucht und habe dann auch versucht, mit diesen Ansätzen der gewaltfreien Kommunikation, die wir gelernt haben, da irgendwie einen Zugang zu finden zu den schwierigen Persönlichkeiten in dieser Firma und auch zu meinem Team. Einen Mitarbeiter hatte ich, der war relativ schwierig, weil der sich tatsächlich für den Größten gehalten hat und leider einfach nicht der Größte war. Konnte er aber auch nicht wirklich was dafür, weil man ihm immer erzählt hat, er war der Größte. Ich habe irgendwann die Bewertungen gesehen und das ist so ein Kopfschütteln gewesen. Also dem ganzen Team hat man jahrelang immer nur die besten Bewertungen gegeben und ja, so nach dem Motto, eigentlich müsstet ihr alle befördert werden, dann weiß der Geier was für Positionen. Und dann ist natürlich verständlich, wenn dann so eine neue Führungskraft dazu da hinkommt und dann auch noch so ein etwas jüngeres Ding und dann erzählt die einem, so toll bist du gar nicht. Ja, aber auch da habe ich versucht, dann mit diesen Tools, die wir gelernt haben, umzugehen, eben ins Feedback-Gespräch zu gehen und dann halt auch einfach faktisch aufzuzeigen, guck, an der Stelle ist es nicht so gut gelaufen und an der Stelle müssen wir was verändern und solche Sachen. Ich habe dann auch bei uns versucht, die Kultur ein bisschen zu ändern mit dem Tipp, den du mir mal gegeben hast, Highlight der Woche auf die Tafel zu schreiben und das. Ich habe die Team-Meetings zum Beispiel gnadenlos durchgezogen, ob sie es wollten oder nicht. Es gab einmal im Monat ein Team-Meeting, wo ich alles erzählt habe, was so los ist in der Firma und so, was ich halt als Führungskraft mitgekriegt habe. Das habe ich einfach gnadenlos durchgezogen. Das war mir egal, ob sie es gut fanden oder nicht. Weil ich gedacht habe, Gewöhnung, wir machen das jetzt so und irgendwann gewöhnen sie sich dran. Ich hatte auch das Gefühl, sie fanden es dann nicht so schlimm, weil protestiert haben sie nicht. Sie haben es über sich ergehen lassen, sozusagen. Ja, ich habe es einfach weiter versucht, muss man sagen. Ich habe es immer weiter versucht, immer weiter versucht und habe immer versucht, dran zu bleiben. Aber am Ende des Tages hat es mich dann doch sehr mitgenommen und auch irgendwie fertig gemacht, weil ich gemerkt habe, ich renne einfach Don Quixote-mäßig gegen Windmühlen und es bringt gar nichts. Und deshalb dann am Ende des Tages die Reißleine gezogen und gesagt, okay, dann muss ich leider gehen, das bringt nichts.
Das heißt, im Endeffekt bist du ja dort so lange eigenverantwortlich in deinem Einflussbereich unterwegs gewesen, bis du gemerkt hast, es geht gar nicht mehr.
Ja, richtig. Und dann war es Zufall, dass sich der Headhunter gemeldet hatte. Also ich hatte mir Sommer 22, als ich gemerkt habe, es bringt nichts, ich komme da nicht weiter, hatte ich mir vorgenommen, dass ich gegen Ende 22 anfangen würde, mir was Neues zu suchen, weil ich dann dachte, es wird ja sicher noch einen Moment brauchen, bis ich was finde. Und dann sind es vielleicht ein Dreivierteljahre oder was, die ich dann da bin. Aber so meldete sich halt eben im Sommer dann der Headhunter und das klang dann gut und passte. Und so waren es dann eben nur 1 Jahr und 4 Monate, aber ist dann halt so 1 Jahr 5 Monate.
Ja, aber hat es irgendjemand gestört?
Nein, also ja, immer so die Alteingesessenen, die der Meinung sind, man kann auf dem Lebenslauf nicht so viele Sprünge haben. Die Kommentare kennt man, ja. Aber
Ja, aber
das war mir dann auch egal. Also ich mache mich nicht kaputt für was und dann bringt Durchhalten, bringt halt irgendwann nichts. Und ich kann, dadurch, dass ich es immer versucht habe, kann ich mir nicht vorwerfen, dass ich bei der kleinsten Kleinigkeit weggelaufen bin, sondern ich habe es versucht.
ja, und ich meine, wenn es wirklich irgendjemanden stört, A, hast du einen guten Grund dafür, B, hast du ja einen neuen Arbeitgeber.
Genau.
Ist ja nicht so, dass du jetzt niemanden hast, wo du nicht weißt, was du tun sollst. Von dem her, du hast ja auch keine Lücke im Lebenslauf und dann eben. Also man muss ja schon auch echt nach sich selber gucken. würde ich auch immer so sagen. Und was bringt es dir auch? Also sich da bei was kaputt zu machen, wenn du eine bessere Möglichkeit siehst. I mean,
Ja.
halte ich jetzt auch nicht für sinnvoll, da dann durchzuhalten, nur damit irgendwo irgendeine magische Zwei-Jahres-Marke auf einem Lebenslauf steht, die eigentlich niemanden wirklich interessiert. Vor allem, wenn du eine Story dazu hast.
Ja, genau.
Von dem her würde ich auch so machen. Ja, und dann hast du gewechselt. Und jetzt, das war jetzt die S&OP-Managementstelle mit Führungsverantwortung. Das ist das, was du jetzt machst, oder?
Das ist das, was ich jetzt mache. Genau. Jetzt bin ich S&OP-Manager. Jetzt habe ich ein kleines, feines Team, zwei S&OP-Analysten in meinem Team. Und das ist so das komplette Gegenteil von dem, was ich vorher hatte. Zwei junge Menschen, sie ist 26, er ist 29, beide extremst engagiert. Wir machen jeden Tag Check-in, freitags machen wir Check-out. Ich wollte jetzt diesen Newsletter, will ich jetzt ins Leben rufen, wo wir einmal die Woche Newsletter von unserem Team rausschicken, was wir alles die Woche gemacht haben für die anderen Teams. Weil, da muss ich vielleicht noch dazu sagen, was wir machen ist, wir analysieren Daten und erstellen Dashboards, also Übersichten mit Grafiken für verschiedene Zwecke. Und diese Dashboards sind veröffentlicht, da kann jeder drauf zugreifen, aber die sind halt immer in Arbeit. Also wir verbessern da ständig was oder kriegen neue Anforderungen, bauen dann irgendwelche neuen Grafiken ein und solche Sachen. Und da kam mir neulich die Idee, dass es doch schön wäre, wenn man einmal die Woche diesen Newsletter rausschickt, wo man dann alle Leute informiert, hier, das haben wir gemacht, diese neuen tollen Funktionen findet ihr und so weiter. Und da waren die beiden super begeistert von dieser Idee. Also was ganz anderes als das, was ich vorher hatte. Ja, es ist sehr, sehr schön. Andersrum wieder. Das alte Team ist ja operativ großteils gelaufen, bis auf die Teile, wo ich sage, na ja, könnte man besser machen. Aber an sich ist es operativ ja gelaufen. Die brauchten mich nicht unbedingt, weil sie haben es ja alle schon seit 10 Jahren gemacht. So, meine zwei haben nach mir in der Firma angefangen. Also er hat im April angefangen und sie im Juli. Und wir sind somit noch komplett neu und müssen erstmal komplett selber finden, wie organisieren wir uns. Und da brauchen die beiden mich deutlich mehr, um den Überblick zu behalten, um die To-Dos zu verteilen oder eben, wenn wir jetzt haben wir die Woche zwei To-Dos gekriegt, die habe ich einfach an beide weitergegeben und habe selber entscheiden lassen, wer das macht. Aber ich hake dann immer nach, wer macht es denn und wo stehen wir denn, dass wir halt auch die Deadlines einhalten, dass nichts verloren geht und solche Sachen. So für dieses Rahmen, für diesen Rahmen brauchen die beiden mich deutlich mehr. Und das ist wieder eine ganz andere Herausforderung dann, auch da nicht ins Micromanagement zu verfallen, sondern die beiden schon laufen zu lassen, aber eben zu gucken, dass sie schon in die richtige Richtung laufen, dass die Dinge nicht hinten runterfallen, sondern dass wir an alles denken. Haben wir auch mehrere Möglichkeiten gehabt, wie wir uns organisieren, haben das immer mal wieder geändert in den letzten Monaten. Momentan sind wir auf der Taskliste bei Teams gelandet. Da haben wir alle unsere Tasks eingetragen. Das klappt ganz gut. Und eben halt unsere Check-ins, Check-outs. Aber ja, also es macht vom Team her extrem viel mehr Spaß, muss ich sagen. Und auch diese ganz anderen Herausforderungen nochmal für mich als Führungskraft macht auch wieder Spaß, weil es nochmal wieder auch eine neue Lernkurve ist, eine weitere Lernkurve, der ich jetzt wieder wachsen kann und gucken kann. Wie organisiere ich das? Die zwei challengen mich auch, das muss ich auch sagen. Das finde ich auch sehr spannend. Ja, also sie stand am Dienstag auch vor mir und sagte, ja, also ich habe das Gefühl, wir bauen hier Grafiken, aber die muss ja dann jemand auch nutzen und wir müssen gucken, was ziehen wir da für Schlüsse draus und wo können wir das platzieren und solche Sachen. Und ja, hat sie total recht. Also geht bei uns manchmal alles nicht so schnell, wie man sich das wünschen würde, weil wir einfach noch nicht das etablierte Team sind. Wir sind noch sehr neu und man kennt uns noch nicht so. Wir haben schon sehr viel Sichtbarkeit, aber für manche Dinge kennt man uns eben noch nicht. Und da schieben die zwei mich immer so ein bisschen vor sich her. So, hier, wir geben dir viel, aber mach auch was draus.
Ja, klingt auf jeden Fall schöner als deine Position davor.
Ja, auf jeden Fall.
Wie würdest du das vergleichen, die Herausforderung, also du hast schon so ein bisschen angerissen von der ersten Stelle, was da so deine größten Herausforderungen waren und in der jetzigen Stelle, was da so deine größten Herausforderungen aktuell sind?
In meiner letzten Position, die größten Herausforderungen war einmal tatsächlich mein Team zu schützen vor dieser komischen Kultur, aber andererseits auch tatsächlich dafür zu sorgen, dass mein Team gute Arbeit leistet, weil es das eben an manchen Stellen leider nicht gemacht hat, weil sich manches doch eingeschliffen hat in 10 Jahren. Und wie gesagt, ihnen wurde immer erzählt, sie wären die super Tollsten. Und wenn man ihnen dann sagt, hier und da kannst du dich aber noch ordentlich verbessern, dann haben die das nicht so eingesehen. Das war eine ordentliche Herausforderung. Die Herausforderung jetzt ist eher die Organisation, würde ich sagen, innerhalb von unserem Team, dafür zu sorgen, dass wir uns nicht verzetteln oder verlieren in manchen Aufgaben, dass wir, ja, dass wir auch, wie soll man das sagen? Ja, dass wir, genau, dass wir vor allen Dingen Aufgaben nicht aus dem Auge verlieren, oder dass wir nicht was anfangen, dann irgendwie in der Sackgasse landen und es dann halt wieder lassen. Sondern dann ist es ja meine Aufgabe auch zu gucken, dass diese Sackgasse irgendwie eine Tür kriegt, dass wir dann doch weiterkommen. Und das ist auch für mich oft schwierig, gerade weil ich ja auch erst seit einem Jahr in dieser Firma bin und wir gerade was Daten angeht, recht schlecht aufgestellt sind. Wir haben viele Daten, aber wir verstehen die Daten nicht unbedingt. Und dann die richtigen Leute zu finden, die uns das supporten können, ja, das ist schon ziemlich schwierig. Also das sind so die Hauptherausforderungen momentan.
Wie gehst du damit um? Oder bist du auch damals damit umgegangen?
Also damals bin ich damit umgegangen, dass ich auch da versucht habe, immer dran zu bleiben, immer Beweise zu finden und zu sagen, hier, du sagst zwar immer, du leistest hundertprozentige Arbeit, aber guck, hier habe ich jetzt einen Beweis für dich, wo es nicht so war. Wie können wir damit umgehen? Wie kriegen wir das hin, dass es in Zukunft anders wird? Da habe ich sehr versucht, mit Fakten zu arbeiten, sehr faktenbasiert. Jetzt versuche ich damit umzugehen, hauptsächlich, ja, also einmal auch wieder durch Organisationsstruktur. Das ist halt mein Vorteil, dass ich ein sehr organisierter Mensch bin, dass ich wirklich diese Strukturen einhalte, dass wir diese Taskliste führen, dass wir die regelmäßig durchgehen, so ein bisschen dieses an die Hand nehmen und gucken, dass wir die Aufgaben auch wenigstens irgendwo aufgeschrieben haben. Dann können sie ja schon mal nicht verloren gehen. Und mit den Sackgassen da eine Tür reinzukriegen, ja, viel, viel reden und Kontakte finden und so, das ist auch so mein Vorteil. Ich kann irgendwie sehr gut netzwerken und habe schon sehr, sehr viele Kontakte in der Firma. Und das ist so das, was ich dann versuche, eben loszurennen und den zu fragen, weißt du, wen wir da fragen können? Weißt du, wer uns da helfen kann? Dann kriegen wir da einen Tipp, dann renne ich zu dem. Und versuche da wieder weiterzukommen und so. Oder eskaliere es halt auch bei uns innerhalb der Organisation, wenn es nicht anders geht.
Nicht schlecht. Du hast vorhin kurz gesagt, dass dir das jetzt gerade ein bisschen schwer fällt bei diesem ganzen Organisationsding, wo die dich mehr brauchen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, da nicht in dieses Micromanagement zu verfallen. Wie machst du das, dass du das verhinderst quasi?
Das ist eine sehr gute Frage, ja. Ich versuche mich zu entspannen, glaube ich. Also ich habe das diese Woche gemacht, weil wir diese zwei Aufgaben haben, die zeitgleich kamen. Eine hatte keine Deadline, die hieß einfach nur so schnell wie möglich. Und die andere hieß Deadline heute Mittag. Die haben wir Montag gekriegt. Nee, Freitagabend, aber das ist im Grunde Montag. Ich habe es versucht mit einer Balance aus. Ich habe es erstmal einfach übergeben und gesagt, hier, da ist diese Aufgabe. Dann habe ich ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Dann habe ich einmal nachgefragt, wer macht das denn? Dann hieß es, sie macht das, okay. Und dann habe ich mich beschränkt auf morgens im Check-in, gestern Morgen zu fragen, wo stehen wir? Dann nochmal einmal zu Feierabend, wie sieht es aus? Und dann heute Morgen wieder. Und habe versucht, diese fixen Punkte zu nutzen und nicht ständig so nach dem Motto, alle eine Stunde mal nachfragen und rumnerven, sondern tatsächlich versucht, mich zu entspannen und zu vertrauen. Ja, Vertrauen ist mir generell wichtig und ich weiß, ich kann meinem Team vertrauen. Was ich aber auch weiß, ist, dass die Datengrundlage bei uns eben schwierig ist und deshalb ist es manchmal schwierig einzuschätzen, ob wir eine Aufgabe, wenn wir die Montag kriegen, auch bis Mittwochmittag hinkriegen können. Oder eben, dass wir, wenn wir eine Aufgabe haben, ob wir zwischendrin auf so viele Fragen stoßen und und dann die Antwort nicht rechtzeitig bekommen und dann die Deadline nicht einhalten können. Aber da kann ja mein Team nichts für und dann hilft auch Micromanagement nicht. Ja, also ich habe es so versucht mit bisschen Zeitverstreit, ja, tatsächlich einfach machen. Einfach oder beziehungsweise einfach nicht machen. Nicht micromanagen, sondern mich entspannen und vertrauen und mir sagen, wird schon. Und ist auch gefallen. Wir haben es heute um 12:30 oder was abgeliefert.
Ja, ist ja dieses Loslassen, ne?
Genau.
Loslassen und Vertrauen. Und im Endeffekt, wie du sagst, das sind ja Dinge im Zweifelsfall, die dein Team gar nicht so sehr unter Kontrolle hat. Und ich weiß gar nicht, ob das dann in dem Sinne wirklich Micromanagement wäre, weil, also zumindest für mich ist Micromanagement halt vor allem auch dieses, dass du dann ihnen diktierst, wie sie es zu tun haben und auch, jetzt nicht nur, weil ich meine, das, was du jetzt beschreibst, das ist ja wirklich nur halt, du willst halt wissen, wo sie stehen. Und du vertraust ihnen aber ja trotzdem dabei, wie sie arbeiten und weißt, dass sie ihren Job an sich gut machen, so wie ich es jetzt verstanden habe. Und soweit ich weiß, ist dein Team ja auch eher so, wenn die tatsächlich so viele Fragen haben, dann kommen sie ja auch zu dir, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und da geht es ja dann nur so ein bisschen darum, dass du nicht von Anfang an unbedingt einschätzen kannst, ob das mit der Deadline passt. Aber das liegt ja nicht zwangsweise daran, dass dein Team nicht den Job so macht, wie sie ihn machen sollen oder ihn nicht gut macht, sondern sie machen ihn an sich gut. Das liegt dann an anderen Sachen und im Zweifelsfall steigt ihr ja dann drauf ein.
Ja.
Aber ist ja auf jeden Fall gut. Also dieses Thema Vertrauen und Loslassen generell, denke ich, hatten wir es ja auch schon öfter von, finde ich persönlich mega wichtig. Ich weiß nicht. Dadurch, dass du ja dort von extern gekommen bist und gar nicht selber so diesen Job, den jetzt dein Team macht, gemacht hat, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob dir das dadurch leichter fällt, das so loszulassen, oder findest du es schwieriger, weil du den Einblick nicht hast?
Nee, eigentlich finde ich es einfacher. Und tatsächlich ist es so, dass ich vieles von dem, was mein Team macht, überhaupt nicht verstehe, weil es super technisch ist und ich das eben noch nie gemacht habe und auch niemals machen werde. Und ich persönlich habe damit tatsächlich kein Problem. Also wenn mein Team mir sagt, nee, das funktioniert nicht, weil und erklärt das dann kurz technisch so high level, dass ich es verstehe, dann reicht mir das. Dann reicht mir das, dann kann ich vertrauen, bumm, aus. Ja, ich habe ein bisschen das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass meine Chefin uns nicht vertraut an der Stelle. Deshalb habe ich jetzt beschlossen, doch nochmal mich genauer, ein bisschen tiefer in das Technische einzuarbeiten, dass ich für mich einfach noch ein bisschen mehr Argumente an der Hand habe, um das besser erklären zu können. Aber dadurch, dass sie mir ja das schon öfter auch bewiesen haben, ohne es zu müssen, weil ich vertraue den Leuten immer erstmal. Aber sie haben es mir trotzdem bewiesen, dass ich ihnen auch vertrauen kann. Vertraue ich auch. Und dann, ja, finde ich es eigentlich so um einfacher, dadurch, dass ich es noch nie gemacht habe und noch nie machen werde, als das, wie es vorher war. In meinem letzten Job, da habe ich auch operativ mitgearbeitet zum Teil. Ich habe selber Produktionen geplant, also wusste ich genau, was mein Team macht. Ja, und da hatte ich natürlich dann darum auch wieder die bessere Ausgangsposition, um denen auch zu sagen, aber da macht ihr es nicht so sauber, weil ich genau weiß, was ihr da tut und was ihr eigentlich tun müsstet, weil ich es ja selber mache. Da war das dann aber, ja, tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, mit dem Vertrauen schwieriger. Wenn dann in meiner Urlaubsvertretung meine Produktionen geplant wurden, da habe ich dann nicht so vertraut, dass das genauso gemacht wird, wie das gemacht werden muss, weil ich es eben genau wusste, wie es gemacht werden muss, ja.
Ja.
Da hast du was Spannendes gesagt, ja.
Glaubst du, dass du in deinem alten Team, weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, denen wurde immer erzählt, sie sind so toll, aber du fandst sie gar nicht so toll. Glaubst du, das liegt daran, dass du selber so einen tiefen Einblick hattest?
Ja, dadurch konnte ich es durchblicken, auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Weil das kann ich jetzt tatsächlich nicht. Also ich vertraue meinem Team. Und ich, ja, ich vertraue meinem Team, aber kann natürlich sein, dass irgendwie in einem halben Jahr jemand kommt und mir aufzeigt, dass die beiden an der und der Stelle Mist erzählen. Aber das glaube ich nicht. So schätze ich sie nicht ein. Und wie gesagt, sie haben es ja auch bewiesen. Aber jetzt müsste jemand anders kommen und mir zeigen, dass sie da und da nicht richtig oder nicht sauber arbeiten. Und in meinem alten Team konnte ich das selber sehen.
Hm.
Ja.
Interessant. Eigentlich auch nochmal eine interessante Blickwinkel. Ich frage mich gerade, ob das vielleicht in dem Fall, also ja, ich meine, klar, du vertraust deinem Team und bisher haben sie noch keine Sachen in dem Sinne gemacht. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wo da so diese goldene Mitte ist, ne? Weil einerseits klar, du kannst halt auch gar nicht einschätzen in dem Sinne, ob das überhaupt alles so passt oder zumindest nur zu einem gewissen Grad. Und in dem anderen Szenario warst du vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht war das in dem Team, wo du damals warst, gut, dass du da so drin warst, weil sie ja offenbar nicht so gut gearbeitet haben, wie sie hätten sollen.
Ja.
Dadurch konntest du es durchblicken. Jetzt haltest du den Durchblick nicht, wenn sie es nicht gut machen. Da ist jetzt halt die Frage, bräuchte es mehr Durchblick oder meinst du, das fällt sowieso irgendwie auf, wenn das dann tatsächlich nicht passt? Ich frage mich da gerade so ein bisschen selber, wo da eigentlich die goldene Mitte ist.
Das ist eine gute Frage. Das ist definitiv eine gute Frage. Ich glaube, am Ende des Tages würde es immer auffallen, egal ob du einen Einblick hast oder nicht. Wenn du den Einblick, den tiefen Einblick hast, stellst du es selber fest und stellst es vielleicht schneller fest. Wenn du den Einblick nicht hast, wie gesagt, ich bräuchte jetzt jemanden von außen, der mir sagt, da arbeiten die nicht gut. Ja, also wir haben einen anderen Analysten in der Firma, der arbeitet auch gut. Der hat nur eine andere Art zu arbeiten als mein Team. Und mein Team sagt, der arbeitet nicht so strukturiert. Meine zwei sind sehr strukturiert. Und was sie mir so gezeigt haben, auch wie er so seine Dashboards aufbaut, das sah schon eher nach dem Chaos-Prinzip aus, als sie haben mir dann im Vergleich gezeigt, wie sie ihr Dashboard oder so oder unsere Dashboards aufbauen. Aber das hätte ich bei dem anderen so überhaupt nicht festgestellt, weil ich ja nur Nutzer von diesem Dashboard bin und das funktioniert. Ich gucke nicht hinten rein sozusagen. Meine zwei können halt hinten reingucken und können damit was anfangen. Also die konnten mir dann zeigen, guck, hier ist Chaos. Und so bräuchte ich jetzt jemanden, der mir sagt, da machen die zwei das so und so, das würde man eigentlich anders machen. Das kann ich nicht beurteilen.
Ja, wobei da ist natürlich auch wiederum die Frage, was ist da jetzt gut oder schlecht, ne? Weil im Endeffekt, das ist ja auch so dieses Thema Vertrauen und Loslassen und jeder hat so seine eigenen Stärken, ne? Also wenn sein Endergebnis genau trotzdem die Erwartungen erfüllt, die man ihm gegeben hat und er arbeitet einfach so und es ist dann okay und es ist eigentlich egal, wie das im Hintergrund aussieht, dann ist es ja okay.
Ja.
Nur jemandem, der halt anders arbeitet, stößt sowas halt vielleicht wiederum auf. Und wenn du dann so jemanden als Führungskraft hast, der dann wiederum den Einblick hat, da fällt man, glaube ich, leichter in dieses klassische Micromanagement, wo man dann quasi sagt, also ein Dashboard hat aber im Hintergrund so und so und so auszusehen, damit das als gutes Dashboard bezeichnet werden kann.
Ja.
Und das hast du ja in dem Fall nicht. Gut, bloß du hast halt die Organisierten und bist selber organisiert, da passt das natürlich ganz gut.
Ja.
Aber ich denke, solange, da muss man sich dann halt immer fragen. Aber gut, es ist in dem Fall ja nicht ihr Job von deinem Team, sondern die könnte es ja sehen und sich dann überlegen, inwieweit sie damit weiterarbeiten oder nicht.
Ja, genau. Ja. Und in unserem Fall ist auch das Setup so, dass es nicht wichtig ist, dass ich technisches Verständnis von diesen ganzen Sachen habe, weil die zwei sind die Analysten, die die Daten analysieren, die die Grafiken bauen, die die Dashboards bauen. Ich kümmere mich um Prozesse, ich kümmere mich um Meetings, ich kümmere mich darum, dass es Plattformen gibt, wo wir diese Daten nutzen können. Ja, das heißt, ich bin auch nur Enduser von diesen Daten und platziere die irgendwo in der Firma. Wir hatten die Diskussion in der Firma, ob wir ein zentrales Analystenteam brauchen, dass alle Analysten, wir haben viele Analysten in den ganz vielen verschiedenen Teams, und man die alle in ein Team zusammenzieht. Und da weil mein Team mir das erzählt hatte, dass dieser andere Analyst in dem anderen Team halt seine Daten ganz anders strukturiert, als sie das machen, haben die das Problem, dass sie mit seinen Daten nicht gut arbeiten können, weil die nicht gut kombinierbar sind mit unseren Daten, was jetzt nicht immer so super kritisch ist. Aber da habe ich so drüber nachgedacht, wenn man jetzt so ein zentrales Analystenteam hat, der oben drüber sitzt, der müsste schon ein technisches Verständnis haben, denke ich, weil der dann wieder, weil es dann ein reines Analystenteam ist, das für die ganze Firma diese ganzen Analysen zur Verfügung stellt, der müsste dafür sorgen, dass die ganzen Analysten, die alle unterschiedliche Arbeitsweisen haben, sich doch auf eine Arbeitsweise einigen, dass das alles wieder strukturiert ist, damit das alles miteinander spricht und man nicht so dieses Chaos-Prinzip hat, das wir jetzt haben. Also ich glaube, das kommt immer auch so ein bisschen auf das Setup von dem Team drauf an.
Aber müsste er da wirklich das technische Verständnis dafür haben oder müsste er einfach nur die Diskussion gut moderieren können?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, richtig krass tiefes technisches Verständnis bräuchte er wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, er bräuchte mehr technisches Verständnis als das, was ich momentan habe. Aber vielleicht müsste er sich bis zu dem Grad einarbeiten, was ich jetzt vorhabe. um es zu verstehen oder vielleicht noch ein Grad mehr, um zu verstehen, worüber die diskutieren, um dann, wie du sagst, die Diskussion moderieren zu können. Aber so ein bisschen, was muss man von der Diskussion, glaube ich, verstehen?
Ja, da bin ich voll bei dir. Klar, so ein, ich meine, du kannst nicht einfach irgendjemanden hinsetzen und der hat keinen Plan. Dann kann er auch gar nicht die Interessen vertreten. Das stimmt schon. Aber er muss den Job nicht selber machen können. Zumindest nicht immer. Aber klar, ich gebe dir vollkommen recht. Es gibt auch Jobs, da ist es sicherlich sinnvoll und auch notwendig, den Job selber machen zu können. Da muss man sich dann halt fragen, wie kann man das in dem Moment loslassen, wo es nicht mehr in deinen Aufgabenbereich fällt?
Ja.
Ja. Interessant, da hast du ja quasi schon in zwei Führungspositionen so echt zwei Extreme so ein bisschen mitgenommen, habe ich das Gefühl.
Ja, ist auch so. Ist mir auch irgendwann aufgefallen. Auch von komplett operativ zu komplett gar nicht operativ. Ist auch so. Ist auch ein Riesengap irgendwie.
Ja.
Ja.
Wie ist es dann jetzt in deiner jetzigen Firma? Hast du da noch irgendwelche Formen von Unterstützung oder interne Weiterbildung oder Angebote oder so, die du nutzt, was jetzt so das Thema Führung oder so angeht?
Nicht so richtig. Wir haben eine Plattform, mit der wir zusammenarbeiten. Das ist ein Startup, soweit ich weiß, mehr so in Richtung Mental Health. Aber die bieten auch so Kurse an, zu schwierige Gespräche führen, Feedback geben, solche Sachen. Aber das ist eigentlich so das Einzige, was es bei uns gibt. Mehr gibt es momentan nicht. Tatsächlich momentan würde ich sagen, kein Budget dafür, gar nichts. Aber auch wenn als Budget da war, soweit ich weiß, also weiß ich nicht, dass es da was gegeben hätte.
Wenn du mal jetzt so zurückblickst, auf die zwei Positionen und so deinen Führungskraftwerdegang, sage ich jetzt mal, welche Form von Unterstützung hättest du dir denn gewünscht?
Tatsächlich wäre so ein, also was ich in meiner letzten Position zumindest hatte, war meine direkte Vorgesetzte, die war eine sehr gute Unterstützung. Die konnte ich immer fragen, wie ich mit Situationen umgehen soll. Die wusste auch über die Kultur bei uns Bescheid. Die wusste auch über mein Team Bescheid, wie gut oder nicht gut die arbeiten. Das war schon sehr, sehr hilfreich, dass ich sie da als Ansprechpartnerin hatte. Schön wäre tatsächlich so ein, ich sag mal, eine professionellere Unterstützung, gerade als Neuführungskraft. Ja, also dieses Female Leadership-Programm war super. Das war eine richtig gute Grundlage, aber dann jemanden zu haben, ich meine, wir machen das so auf privater Ebene, sage ich mal, dass wir uns austauschen und uns gegenseitig Tipps geben, wie würde ich hiermit umgehen, wie gehe ich damit um. Aber das richtig an der Hand zu haben, offiziell, professionell, so coachmäßig, glaube ich, wäre schon schön, so gerade für den Anfang, wenn man noch nicht so alle Situationen mal einmal durch hat. Dass man da jemanden hat, auf den man zurückgreifen kann und sagen kann, hier können wir da mal drüber reden, wie gehe ich denn mit der Situation um? Wäre schon schön gewesen.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich habe das ja so ein bisschen gemacht, aber erst ein bisschen später tatsächlich. Aber ja, es ist schon noch mal eine ganz andere Nummer. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass am Anfang viele so dieses Gefühl haben, da muss man sich jetzt erstmal durchbeißen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Hattest du das auch? Wobei, ja, weiß nicht, du hast ja vorher immerhin schon mal die Fortbildung gemacht.
Ja, zumindest, also ich hatte das Gefühl auf jeden Fall, aber mehr so wegen der Kultur und weil ich gedacht habe, oh je, ich kann doch nicht nach einem guten Jahr schon wieder gehen. Und ich musste immer sehr drüber nachdenken, ob ich jetzt gehe und das ist ein Weglaufen und ich habe aufgegeben oder es ist ein Gehen aus Selbstschutz. Ist es jetzt zu einfach? Da hat sich jetzt eine Tür aufgetan und du gehst jetzt durch und dann, wer sagt mir, dass es in der neuen Firma besser wird? Ja, da kam mehr so dieser Durchbeißen-Gedanke her. Aber eigentlich finde ich nicht, dass man sich durchbeißen muss. Die Zeiten sind irgendwie so ein bisschen vorbei. Warum gibt es Professionals sozusagen? Warum gibt es Coaches, wenn man die nicht nutzt? Also man sollte sie doch nutzen. Die Leute haben sich ja mit diesen Themen beschäftigt und sind dann Profis da drin. Warum soll ich mich jetzt mit dem Thema auch noch beschäftigen und Profi werden? Ich kann doch das Wissen abgreifen von der Person. Dann bin ich auch irgendwann sehr gut, wahrscheinlich nicht Profi, aber zumindest sehr gut. Deshalb, ja, ich finde, es darf ruhig leicht sein.
Ja, finde ich auch eine schöne Aussage, weil gerade das mit diesem, Warum muss sowas schwierig sein? Ich habe das auch ehrlich gesagt nicht verstanden.
Ja.
Wenn man es sich auch leichter machen kann. Und vor allem konkreter. Ich glaube, gerade auch bei diesem, schon allein bei dem Thema, was du jetzt gesagt hast, du hast dich gefragt, kann ich jetzt hier überhaupt schon gehen? Ist das ein Weglaufen oder nicht? Das sind ja alles Themen, die man auch voll gut in so einem Coaching oder sowas mal aufarbeiten kann, um sich selber, da geht es ja dann wirklich nur darum, sich selber darüber klar zu werden, was will ich eigentlich und warum? Und dann kannst du ja auch die entsprechende Entscheidung treffen, die für dich passt, welche auch immer das dann in dem Moment ist.
Ja, und es ist ja auch trotzdem immer noch schwierig, wenn ich jetzt drüber nachdenke, in meiner letzten Position, der eine Mitarbeiter, mit dem habe ich dann ein Feedback-Gespräch geführt und das war wirklich schwierig. Ich habe das mit meiner Chefin zusammen gemacht und wir waren uns beide einig, das wird schwierig, weil wir ihm im Grunde gesagt haben, du leistest keine gute Arbeit. Und er ja immer von dem Standpunkt kam, er ist der Tollste und der Beste. Und selbst wenn ich jetzt einen Coach an der Hand gehabt hätte, dann wäre ich vielleicht noch besser vorbereitet gewesen, aber ich hätte das Gespräch ja trotzdem selber führen müssen.
Ja.
Also diese Hürde bleibt ja immer noch. Tun muss ich es immer noch selber, aber ich bin vielleicht besser vorbereitet und gehe mit einem besseren Gefühl da rein. Das macht es leichter, aber das Ding tun muss ich immer noch selber sozusagen.
Ja, es ist ja nicht geschenkt in dem Sinne.
Genau, ja.
Ja, das stimmt.
Was wäre vielleicht leichter? Und es würde vielleicht auch besser funktionieren. Ja, also wenn man dann in so einem Feedbackgespräch sitzt und dem Mitarbeiter sagst, hier, du leistest da keine tolle Arbeit, ich bin dann besser vorbereitet, ich weiß, wie ich es am besten sagen kann, am besten sagen soll, dann läuft es vielleicht auch besser, dann kann er das vielleicht auch besser annehmen. Hat jetzt in dem Fall nicht funktioniert, aber ist egal, könnte ja trotzdem sein. Die Hoffnung ist ja da, dass er das dann auch annehmen kann. Ja, als wenn ich da jetzt unvorbereitet rein stolper und das irgendwie versuche hinzubiegen, so wie ich es vielleicht meine, hinbiegen zu können oder zu müssen. Und dann mache ich es halt irgendwie auf eine nicht gute Art und Weise und dann sind die Fronten völlig verhärtet. Das ist doch auch Mist. Also ich glaube, es wäre für beide Seiten gut, wenn man sich gut vorbereiten kann und die Unterstützung hat.
Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Wenn wir gerade bei Coaching sind, da sind wir vorhin so ein bisschen drüber geflogen. Du hast gesagt, du bist ja eigentlich in die Female Leadership Academy gegangen, um auch herauszufinden, warum du eigentlich Führungskraft werden willst. Warum wolltest du denn eigentlich Führungskraft werden?
Ich habe damals vor allen Dingen gesagt, ich möchte Führungskraft werden, um was zu verändern. Ich hatte festgestellt, in der Reflexion, dass ich schon immer gerne in andere Bereiche reingegangen bin und mir deren Prozesse angeschaut habe, mich mit denen unterhalten habe, um auch zu schauen, was sind unsere Prozesse, funktioniert das in der Zusammenarbeit und so weiter. Aber wenn man das als Teammitglied macht, hat man nicht so die gute Ausgangsposition, weil dann muss ich ja noch meine Kollegen davon überzeugen, dass wir das vielleicht anders machen sollten oder dass wir oder muss die andere Abteilung davon überzeugen, dass sie was anders machen sollen, dass es für uns besser passt oder so. Da habe ich gedacht, als Führungskraft habe ich da vielleicht einen besseren Ausgangspunkt, um da besser in den Dialog gehen zu können, um mich somit besser für mein Team einsetzen zu können und vielleicht für die ganze Firma dann, um Dinge zu verbessern, um Dinge zu vereinfachen oder glatter zu ziehen. Das war so mein Hauptgedanke dabei. Und dann das andere war, dass ich einfach tatsächlich gesagt habe, ich möchte mich auch für ein Team einsetzen können, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Und das merke ich, das habe ich sofort gemerkt. Irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, mein Team wird angegriffen, dann werde ich automatisch zu so einer Löwenmama. Also da ist sofort, fährt da das Schutzschild hoch und die Krallen kommen raus und dann stelle ich mich vor mein Team. Das Gefühl ist sofort da. Das fand ich sehr, sehr spannend, damals festzustellen, dass mir das keiner beibringen musste, sondern dass das sofort so war. Ohne Frage stehe ich sofort vor meinem Team. Und selbst wenn sie Mist gebaut haben, nach außen hin stehe ich davor. Nach innen gucken wir dann, wo wir den Mist gebaut haben und was wir bitte besser machen können beim nächsten Mal. Aber nach außen hin stehe ich erstmal davor. Das waren so meine zwei Punkte, was verändern können und mich für mein Team einsetzen können.
Und das sind beides Punkte, kannst du die beide jetzt auch leben?
Ja, jetzt noch viel mehr als in meiner letzten Position. In der letzten war es ein bisschen schwieriger wegen der schwierigen Kultur. Aber ich habe durchaus Situationen gehabt, wo ich mich für mein Team einsetzen konnte. Jetzt ist es ja so, dass mein Team so neu ist, dass wir die ganzen Prozesse und Strukturen ja überhaupt erstmal finden müssen. Aber ich hatte interessanterweise heute eine Situation, einen Konflikt mit einer Kollegin aus einer anderen Abteilung und leider Gottes stand mein Team daneben. Aber da werde ich jetzt auch noch mal im Nachgang auf sie zugehen und da mit ihr drüber reden, weil ich gerne wissen möchte, woher das kam und was das sollte, diese Situation. Und das ist eben genau der Punkt. Das möchte ich auch machen, das wird schwierig, aber das ist für mich außer Frage, dass ich das tun werde. Ja, weil ich da eben an der Stelle mein Team schützen möchte und gucken möchte, was ist da passiert, was ist der Hintergrund, was sollte das Ganze? Ja.
Mega schön.
Ja.
Finde ich gut. Ja, aber auch, dass du da so klar bist darüber, warum du das von Anfang an überhaupt machen wolltest und in welchen Situationen du das auch aktuell leben kannst. Weil ich glaube, das kann man auch ganz schnell mal verlieren unter Umständen, je nach Kultur oder wie auch immer. Deswegen
Ja.
finde ich das voll schön, dass das bei dir so gut funktioniert und du dir das auch immer wieder quasi ins Gedächtnis rufst, auch mit der Situation heute, ne, wo du sagst, aber das ist der Grund, warum ich Führungskraft geworden bin. Und deswegen gehe ich da jetzt hin und bespreche das nochmal mit der und dir da auch so treu bleibst.
Ja.
Dann habe ich noch eine Frage für die Zukunft. Ich weiß nicht, ob du dir darüber Gedanken machst, aber wo siehst du dich denn in der Zukunft, was Führung angeht oder deine weitere Karriere, falls du da einen Plan hast?
Einen Plan habe ich tatsächlich keinen. Nee, ich habe tatsächlich keinen Plan. Ich habe immer alles so irgendwie auf mich zukommen lassen, interessanterweise. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, eigentlich irgendwie Karriere zu machen zu wollen oder Führungskraft werden zu wollen, bis eben vor 3 Jahren da plötzlich dieser Gedanke in meinem Kopf war, wo auch immer der jetzt so genau herkam. Deshalb, nee, ich kann mir gut vorstellen, also ich kann mir vorstellen, bis zu meinem Arbeitslebensende sozusagen Führungskraft zu bleiben. Also ich sehe mich momentan nicht wieder zurückgehen, was ich ja immer als Option oder als Ausweg für mich gesehen habe. Sollte ich das doch irgendwie ganz furchtbar finden, dann gehe ich halt wieder zurück in die Linie. Das sehe ich jetzt nicht kommen, aber ich muss jetzt auch nicht weiter aufsteigen, aber ich schließe es auch nicht aus. Ich hoffe, dass ich jetzt erstmal eine Weile in der Firma bleiben kann. Ich bin jetzt ein gutes Jahr da. Ich mag jetzt mal wieder einige Jahre in der Firma bleiben und da alles aufbauen und mich aufbauen, mein Team aufbauen und dann gucken wir, wo sich das alles hin entwickelt. Aber nee, einen Plan habe ich keinen.
Finde ich eigentlich auch mal ganz schön und erfrischend eigentlich. Weil ich finde halt auch eigentlich, es braucht ja gar keinen großen Plan, solange man in dem Moment zufrieden ist. Ich sage ja sowieso auch immer, die Entscheidung muss ja für jetzt passen. Was ist morgen, ist es ja erstmal egal.
Ja.
Aber ja, wie ist denn das? Du hast vorhin ja kurz gesagt, weil wir jetzt gerade nochmal bei Zukunft und Karriere waren, dass das mal so ein Thema war, dass du das Gefühl hattest, dein Vater will, dass du Karriere machst. Konntest du das auflösen oder ist das noch Thema bei euch?
Nee, und ich glaube, das ist auch eher was ich mir vielleicht eingebildet habe. Ich weiß nicht, wir haben da nie drüber gesprochen.
Okay.
Nee, haben wir nie drüber gesprochen. Müsste ich vielleicht mal machen.
Aber demnach spürst du jetzt auch keinen Druck oder so, weiter Karriere machen zu müssen oder so.
Nein, Nee.
Ist doch nice, wenn man so weiß, man kann so seinen eigenen Weg gehen und sich auf sich selbst konzentrieren. Und du hast ja gerade gesagt, du hast so deine nächsten Steps für dich fix und was dann kommt, kommt.
Genau.
Das wird sich ja dann auch noch mal ändern. Cool. Ja, dann, also mega, mega spannend auf jeden Fall. Ich finde es immer noch total interessant, dass du wirklich so diese zwei super Gegensätze in diesen zwei Teams hattest, mit denen du dann quasi eigentlich von Beginn an, erstmal musstest du kämpfen in dem schwierigeren Team, würde ich jetzt mal sagen. Gut, jetzt hast du halt andere Herausforderungen. Ja, da vielleicht noch mal dazu, wenn du es ändern könntest, würdest du was ändern und wenn ja, was?
Nee, ich würde nichts ändern. Ich würde es genauso wieder machen,
Ja.
weil auch die erste Führungsposition war eine gute Schule, war ein guter Einstieg. Wie gesagt, dadurch, dass das operativ so komplett maßgeschneidert war auf mich, konnte ich auch durch Fachwissen, glaube ich, gut punkten bei meinem Team. Einer von denen sagte irgendwann mal, dass es schön ist, eine Chefin zu haben, die wenigstens weiß, wovon sie redet. Also fachlich gesprochen. Ich glaube, das hat mir schon Punkte eingebracht. Und auch, dass es da so schwer war und so schwierig war und das alles. Und auch mit der Kultur, das ist auch wieder was man dann lernt. Ja, dass man da vielleicht nicht unbedingt so viel alleine ändern kann. Aber was es auch mit einem selbst macht, ja, mir ist das gar nicht so richtig aufgefallen. Mein Mann sagte das irgendwann, dass ich dann im Sommer 22 eigentlich überhaupt nichts Positives mehr erzählt habe. Das hat er mir rückblickend irgendwann mal erzählt. Das war mir selber gar nicht so bewusst. Aber trotzdem finde ich das interessant, was das mit einem macht, so diese Kultur. Und jetzt das Team als quasi Gegenpol dazu. Nee, würde ich gerade wieder so nehmen. Also mein Team jetzt liebe ich. Die mag ich behalten. Die zwei sind super. Wie gesagt, völlig andere Herausforderungen, aber einfach super. Nee, ich würde es genauso, ich würde es gern so behalten, wie es geworden ist.
Doch auch eine schöne Erkenntnis, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall. Das ist die beste Erkenntnis.
Ja, total. Obwohl, vor allem, ich meine, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer und da kann man dann auch so ein bisschen mit dieser, selbst bei so Situationen mit der rosa Brille drauf gucken. Aber dass auch die harten Zeiten irgendwann mal sich für irgendwas gelohnt haben oder wie auch immer man das sagen will.
Ja.
Ich will jetzt nicht damit sagen, man muss die harten Zeiten gemacht haben, um irgendwo anders bei rauszukommen. Aber dass es dann meistens dann irgendwann doch gut ist. Ich sag ja auch immer, bei der Weltreise, als wir in Südamerika waren, das sage ich immer mal wieder, was Südamerika mir beigebracht hat, ist, dass wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende.
Ja. Ja.
Aber ja, naja, das nur am Rande. Aber abschließend würde ich dich gerne noch fragen, was du jemandem raten würdest, der sich überlegt, in die Führung zu gehen.
Das Wichtigste für mich ist tatsächlich, dass man sich überlegt, warum. Warum möchte ich in die Führung gehen? Das muss man verstehen. Und ich glaube, du hattest das heute oder die Tage auf Instagram auch gepostet, dieses, ich möchte mehr Gehalt, ich möchte mehr Macht. Es gibt so ein paar Gründe, die sind einfach keine Gründe, um Führungskraft zu werden. Ja, es müssen ja nicht meine Gründe sein, gibt sicher auch noch tausend andere Gründe, aber es sollten gute Gründe sein. Und das ist sehr, sehr wichtig. Dann würde ich tatsächlich raten, dass man irgendwie sich vorbereitet. Entweder so ein Programm, wie wir das gemacht haben mit der Female Leadership Academy oder ein Coaching oder Bücher lesen, dass man sich einfach so ein paar Tools zusammenstellt, wie man mit gewissen Situationen umgeht oder wie man erstmal überhaupt in so eine Situation reingeht. Das halte ich für sehr wichtig. Ja, und vielleicht fürs eigene Seelenheil überlegen, was wäre, wenn es nicht klappt. Fühlt man sich dann, wäre man gescheitert, wenn man sagt, nee, Führung ist doch nichts für mich, ich gehe wieder zurück. Ich glaube, die Tür sollte man sich offen halten. Beim aktuellen Kollegen, da würde ich sagen, der ist falsch in der Führungsposition. Aber kann er sich das eingestehen? Das ist die Frage. Und wenn eben so jemand dann für immer an so einer Führungsposition festhält, ist nicht gut für ihn, ist nicht gut fürs Team. Ja, also ich glaube, so eine Exit-Strategie ist auch nicht verkehrt, sich das zu überlegen. Weil das hatte ich von Anfang an für mich auch beschlossen. Wenn es nichts für mich ist, dann ist es nichts. Dann gehe ich wieder zurück in die Linie und empfinde das auch nicht als Scheitern. Ich glaube, das ist auch wichtig.
Sehr cool. Ja, vielen Dank dir. Ich glaube, da können viele sehr viel raus mitnehmen aus deiner Geschichte und aus, was du so zu erzählen hattest. Deswegen danke, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut.
Ja. Danke für die Einladung, hat mir auch viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Und wir hören uns ja sowieso.
Ich hoffe doch.
Deswegen, bis dahin, mach's gut. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Was ich bei ihr so spannend finde, ist, dass sie sich aktiv dazu entschieden hat, Führungskraft zu werden, dann die Ausbildung gemacht hat und sich dann eine entsprechende Stelle gesucht hat. Und was natürlich auch immer toll ist zu sehen, ist, dass Führung in unterschiedlichen Teams einfach sehr unterschiedlich aussehen kann. Also nur weil ich als Führungskraft mit dem einen Team so gar nicht zusammenkomme, heißt das ja noch lange nicht, dass ich eine schlechte Führungskraft bin oder nie wieder Führungskraft werden sollte. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eure Bewertungen und ein Abo. Wenn ihr Vorschläge für Interviewgäste, Themenwünsche oder Feedback habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail unter futureleaderspod@monafries.de. Ansonsten findet ihr mich auf LinkedIn und auf Instagram @monafries oder auf meiner Website monafries.de. Alle Links dazu sind in den Shownotes. Danke fürs Einschalten, alles Gute und bis zum nächsten Mal.